Wir wollen heute ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament lesen. Und schlagen dazu Matthäus 21 auf. Und da lesen wir den Vers 42. Wo es heißt, habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden von dem Herrn her, ist er dies geworden. Und er ist wunderbar in unseren Augen. Soweit Gottes Wort. Wir könnten eine Überschrift darüber setzen, der Eckstein. Dieses Textwort ist uns wohl allen bekannt. Der Herr ist, er bezieht diese Stelle auf sich, nachdem er das Gleichnis vom Hausherrn und seinem Weinberge gebracht hat. Und in diesem Gleichnis, da wird der Sohn als Erbe des Weinbergsbesitzers getötet. So schildert er die Geschichte. Da erkannten die hohen Priester und die Schriftgelehrten, dass er, wie es heißt, von ihnen rede. Also ganz doof waren die nicht, die haben es noch gemerkt. Der Herr stellt also ihnen eine Frage, ob sie noch nie gelesen haben. Habt ihr noch nie gelesen? Mit Sicherheit hatten die Schriftgelehrten die Worte im Alten Testament schon gelesen. Und wir müssen sagen, warum fragt denn nun der Herr? Weil auch wir wissen, dass es beim Lesen des Wortes Gottes ein Verstehen mit dem Kopf und ein Verstehen mit dem Herzen gibt. Darum nennt der Herr die Dinge beim Namen. Und darum meint der Herr, ob sie noch nie mit dem Herzen, die Stelle in Psalm 118, Vers 22 gelesen haben, welche Stelle ja Ausgangspunkt für dieses Wort Gottes ist. Wenn sie das getan hätten, würden die Schriftgelehrten als die Bauleute den wertvollsten Stein nicht verworfen haben. Aber sie achteten ihn für nichts, weil sie ihn nicht erkannten. Denn vom Herrn her ist der Eckstein geworden. Dieser Eckstein war der Erbe des Weinberges und des Weinbergsbesitzers, welcher der Herr Jesus ist. Und wenn es da heißt, dass er zum Eckstein geworden ist, wie in Psalm 118, Vers 22, so sehen wir unseren geliebten Herrn mit dem kostbaren Werk von Golgatha verbunden. Er wäre es auch ohne dem gewesen. Aber für unsere Verständlichmachung ist es jene gewaltige Tat, die alle Erlösten betrifft, Golgatha. Und im nächsten Vers heißt es ja auch, dass dies von Jehova aus geschehen sei. In den Augen der Schriftgelehrten wurde unser Herr nicht als der erkannt, der er war, weil er kopfverständig erkannt worden war. Der Psalmist aber ist es, er bekennt hier öffentlich. Wunderbar ist es in unseren Augen. Sowohl der Psalmschreiber und hoffentlich auch wir erkennen ihn, unseren Herrn, mit den Augen unserer Herzen. Sonst erkennen wir ihn nicht. Und da sehen wir ihn, Christus, als Eckstein. Da müssen wir fragen, was ist eigentlich ein Eckstein? Ob es der materielle Tempel Salomos oder im Neuen Testament ein geistlicher Tempel, das Haus des Herrn ist. Überall werden dabei, wie die Bibel es erklärt, Steine benötigt. So sagt es auch der Apostel Petrus in 1. Petrus 2, Vers 5, wo es heißt, werdet auch ihr, also neutestamentlich, selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus. Darum sind wir, die wir dem Herrn Jesus gehören, Steine. Und zwar nicht irgendwo, etwa in der Wüste, sondern Steine am Hause des Herrn. Aber den Vers vorher, nämlich Vers 4, wird vom Herrn geredet, dass auch er ein Stein sei. Und dann anschließend ist seine Verwerfung angesprochen. Und zwar die nicht von Gott, sondern von Menschen ausging. Doch in den Augen des Herrn ist der Stein Jesus Christus auserwählt, kostbar, Punkt. Und dann haben auch wir nur einen rechten und echten Blick für die Person unseres Herrn, wenn er auch in unseren Augen, in unserem Herzen kostbar ist. Weshalb ist er kostbar? Weil er allein der Eckstein ist. Mit Sicherheit handelt es sich bei diesem Ausdruck Eckstein auch um eine gewisse darstellende Symbolik. Wenngleich auch gewaltige und große Bedeutungen dahinterstehen. In einer großen Wand sieht ein Eckstein, nein, da sieht ein Stein, nur mit einer Seite nach außen. Wir verarbeiten am Bau niemals dreieckige Steine, sondern immer viereckige. Der Haltbarkeit, der Haftung wegen. Aber nur eine Seite schaut heraus. Würden wir den Putz abschlagen, dann kämen wir dahinter, dass hier irgendwo ein Stein ist. Und diesen Stein sehen wir nur mit einer Seite. Die anderen sehen wir nicht. Aber auch die anderen drei gehören zu dem Stein, aber wir sehen sie nicht. Und zwar, die eine Seite nach außen sehen und erkennen wir. Der Eckstein aber übernimmt zugleich seine Eigenschaft nach zwei Seiten. Nach rechts und nach links. Auch diese zwei Seiten sind nach außen gekehrt. Nach Zacharja 4, Vers 7 wird der Eckstein auch Schlussstein genannt. Ein Schlussstein ist eigentlich der oberste Stein, zum Beispiel in einem Gewölbe. Der Schlussstein oben. Es ist der oberste Stein in der Verarbeitung. Darum haben wir auch in der Fußnote der Elberfelder auch Giebelstein erwähnt. Dieser Schluss, Eck und Giebelstein von unserem Thema kann darum nicht von Menschen eingesetzt werden. Vielmehr tut dies Gott selbst. Und zwar redet der Herr davon, dass dann dieser Eckstein in Zion gelegt wird, nicht woanders. Nach 1. Petrus 2, Vers 6. In Zion wird er grundgelegt. Auch wird an der Stelle die Kostbarkeit seiner Auserwählung angesprochen. Warum aber soll der Eckstein in Zion gelegt werden? Da müssen wir antworten, weil das Heil aus den Juden kommt. Darum in Zion. Dieses Heil wird in der Woche des Gerichts auch für die Juden aus Juda kommen. Wie wir das in Zacharja 10, Vers 3 lesen, da heißt es, denn Jehova der Heerscharen wird seiner Herde das Haus Juda sich annehmen. Auch wird er sich selbst für sein Volk verwenden und wird für sie streiten. Als Durchbrecher zieht er vor ihnen her und bringt sie in Sicherheit in diesem gespaltenen Tal von Harmagedon. Das ist der gespaltene Ölberg. Nach Zacharja 14, Vers 4 bis 5. Oder wie es auch in Offenbarung, Kapitel 14, Vers 1 heißt, der Berg Zion, der nicht mit dem geografischen Berg Zion verwechselt werden darf. Dieser Berg Zion ist der prophetische Berg Zion, nämlich der Ölberg. Und wenn sie dann nach 3,5 Jahren, das sind die 1260 Tage, die Zeit des Gerichtes hinter sich haben, dann wird der in Zion gegründete Stein, Jesaja 28, Vers 16, als König vor ihnen herziehen, sagt Micha 2, Vers 13. Und die Befreiten Jehovas werden zurückkehren nach Zion kommen. Jesaja 51, 11. Mit Jubel heißt da. Da liegt alles hinter ihnen, was da Not und Tod bedeutete. Dieses Zion dann ist dann die Stadt Zions, das Jerusalem, welches ja auch Stadt Zions geheißen wurde. Und darin erweist sich geradezu der Herr als der wahre Eckstein für jene, die an ihn geglaubt haben. Ähnlich, ganz ähnlich ist es in der Zeit des Neuen Testaments. Da ist in Epheser 2, Vers 20 gesagt, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist, er ist es nicht nur für Israel, sondern auch für uns, die wir dem Herrn Jesus nicht allein glauben, sondern auch ihm gehören. Also ist der Herr Jesus für uns der Eckstein von unserem Thema, in welchem der ganze Bau, heißt es dann, des geistlichen Hauses zusammengefügt, durch die Glieder seines Leibes alles hinweg zu dem heiligen Tempel des Herrn. Das sind schon gewaltige Aussagen, die ja auch uns, die wir ihm gehören, betreffen. Die Erretteten aber heute sind die Steine, von denen auch Petrus redet, welche dafür mit aufgebaut werden, zu dem geistlichen Bau der Behausung Gottes im Geiste. Die Grundlage dafür ist die neutestamentliche Lehre, wenn wir dort in Epheser 2, 20 lesen. Die Lehre der Apostel und Propheten, heißt es doch. Die Steine können nur durch ein Bindemittel untereinander verbunden sein, welches Bindemittel die Gemeinschaft mit Christus ist. Wir selbst lesen davon in Epheser 4, Vers 16, von dem Christus als Haupt geredet ist. So wird nun gesagt, dass aus dem Christus der ganze Leib zusammengefügt sei. Also sind die Glieder seines Leibes ebenso der Christus. Wenn auch nicht das Haupt, so doch die funktionellen Teile seines Leibes. Nach dieser Bekanntgabe heißt es, und verbunden. Die Verbindung der Steine, also untereinander, sind gleichsam die Mörtelfugen jener Bindemittel. Und dann wird vom Gelenk der Darreichung geredet. Was ist ein Gelenk? Nun, ein Gelenk ist eine Einrichtung, die jedwede Starre aufhebt. Und macht einen Gegenstand mobil oder beweglich. Dieses Gelenk verbindet das Haupt mit jedem einzelnen Glied. Darum gibt es kein Kind Gottes, keinen Erretteten, ob er im Glauben schwach, mittel oder stark ist. Entscheidend ist, ob er mit seinen Sünden zu Christus gekommen ist, der Herr ihn angenommen hat, dann ist das Gelenk der Darreichung das, was mit jedem einzelnen Glied verbunden ist. Es gibt kein Glied an seinem Leibe, was nicht mit dem Haupte direkt ohne Zwischenstation verbunden sei. Das ist der geistliche Christus. Er das Haupt, wir seine Glieder. Und wenn es hier Gelenk der Darreichung heißt, so will uns das doch sagen, dass vom Haupte her die einzelnen Glieder nach den geistlichen Bedürfnissen ernährt oder genährt und erhalten werden. Der Erhalter sind nie wir, sondern über unseren Herrn ist es ausgesagt, der ein Erhalter aller Menschen, besonders der Gläubigen, ist. Dann freuen wir uns wieder, wenn wir errettet sind, dass wir einen solchen starken Gott als unseren Erhalter besitzen. Hierin haben wir die Zuwendungen des Glaubens, aber auch aller geistlichen Hilfen und Ausrüstungen für das Wachstum des Leibes zu sehen. Die Zuwendungen des Herrn als Haupt zu den Gliedern vollzieht sich, wie es heißt, nach der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen Teiles. Das bedeutet also, dass es unter den Gliedern seines Leibes recht unterschiedliche Zuwendungen an Gott, Glauben und Darreichungen gibt. Das ist mir auch verständlich, dass zum Beispiel der kleine Finger nicht dasselbe braucht wie der Daumen. Der muss ganz anders in die Tätigkeit mit Kraft versetzt werden. So auch im geistlichen Bereich sind unterscheidende Merkmale erkennbar, aus denen wir erfassen, dass die Fülle des Christus für alle da ist, aber die Zuwendungen unterschiedlich sind. Das aber, was hier mit Wachstum ausgedrückt ist, hat für uns zwei Seiten. Zwei Seiten, die die Fülle seines Leibes ausmachen. Einmal sehen wir den einzelnen Gläubigen. Der einzelne Gläubige, der Errettung findet durch die Helligkeit Golgathas und den Glauben, den jeder hat, wenn er zu Christus kommen will. Die Frage, ob wir glauben können, dass wir verlorene Sünder sind, wird nur dann rettungsaktiv, wenn wir bereit sind, uns retten zu lassen. Wenn wir das nicht wollen, werden wir auch in allem anderen keinerlei Verständnis hin zu Gott besitzen. Also, die erste Seite sind die Gläubigen, der Einzelne, der zu Christus findet, er ist eine Bereicherung in der Vollzahl des Christus, der in seiner geistlichen Substanz zu wachsen hat. Also der einzelne Gläubige, der zum Glauben kommt, soll dann wachsen. Zum anderen sehen wir durch die beständigen Errettungen von Menschen durch die vielen Jahrhunderte seit Christi Tod eine Wachstümlichkeit des ganzen Leibes. In Bezug zu diesem Wachstum in Regie und Händen des Christus nennt es die Bibel Selbstauferbauung. Der Christus auferbaut sich, der geistliche Christus, auferbaut sich selbst. Darum ist Selbstauferbauung zuerst Sache des Hauptes und zweitens Sache des einzelnen Gliedes an dem Leibe des Christus. Hierin ist der Herr sowohl der Eckstein als auch der Bauende. Menschen als Bauende von geistlichen Dingen sind insbesondere dann außerordentlich ungeeignet, wenn sie Schriftgelehrte sind. Ich glaube, wir verstehen es. Denn die Bibel bestätigt geradezu, dass diese Leute am geistlichen Haus nicht bauen können, weil sie noch nicht einmal den von Gott so wertvoll erachteten, Jesaja 28, Vers 16, bewährten Stein, diesen kostbaren Stein, noch nicht erkannt haben. Und wer den Christus nicht erkannt hat, der hat gar nichts. Sowohl hat er nichts hier in dieser Welt, als auch in der Ewigkeit. Gar nicht. Wie viel gar nicht ist, das können wir alle zu Hause bei Mutti auf der Küchenwaage auswiegen. Nicht. Ein solches Leben ist vergeblich gelebt. Wer Christus nicht in sein Herz aufnimmt, um erfüllt zu werden, von dem Reichtum dessen, welcher Eckstein genannt ist, nach dem Willen Gottes. Und weil sie ihn, unseren Herrn, nicht erkannten, verwarfen sie ihm kurzerhand. Ja, das war damals schon in der Zeit des Gesetzes, wie es auch noch heute in den Tagen der Gnadenzeit zutrifft. Kapitel 3, Vers 10 lesen wir, und als die Bauleute den Grund zum Tempel legten, als die Bauleute, das waren lauter Israeliten, als die Bauleute den Tempel, das war, als allein das Heil unter den Juden war. Das war der Tempel Salomo. Und dann lesen wir eine andere Stelle und nach 1. Könige 5, 18. Und jetzt geben wir Acht. Da zwischen diesen beiden Bibelstellen liegt ein Geschehnis. Da war der Tempel zerstört. Und dieser Tempel weist hin auf den Christus. Und jetzt wollen wir bei dem zweiten Tempel die Stelle in 1. Könige 5, 18 lesen, da heißt es, und die Bauleute Salomos und die Bauleute Hirams legten dann den Grund. Ja, jetzt wird uns klar, Hiram war einer von den Nationen. Und das weist hin auf unsere Tage, auf unsere Zeit, dass wir von den Nationen Heiden heute nach Gottes Willen Bauende sein dürfen. Das ist also praktisch ein Schattenbild auf den geistlichen Bau des Hauses des Herrn heute. Da waren Israeliten wie auch die Nationen Gott gewollt an der Arbeit. Beide sind Bauende. Weil der Herr aus den beiden, wie geschrieben steht, eines gemacht hat und die Zwischenwand der Umzäunung niedergerissen hat, so lesen wir. Auch Paulus redet davon in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 9b, wo er sagt und schreibt, Gottes Bau seid ihr, das waren die Korinther. Jawohl, die ungeistlichen Korinther waren das. Mit diesen tausend Unordnungen in ihrer Gemeinde. Gottes Bau sind sie. Warum sind diese unordentlichen Gottes Bau? Weil sie erkauft waren durch das Blut des Lammes. Herrlichkeiten Gottes, die wir sehen dürfen, an denen wir uns erfreuen dürfen. Der Herr ist, der unsere Herzen erfüllt. Darum wenden wir uns hin zu ihm, weil bei ihm die Fülle ist. Im nächsten Vers 10 stellt sich der Apostel selbst, in 1. Korinther 3, Vers 10 stellt sich der Apostel selbst als ein weißer Baumeister vor. Hat er nicht hochgestapelt? Absolut nicht. Nein, nein, der Heilige Geist hat das hier bestätigt. Der den neutestamentlichen Grund gelegt hat, beachten wir hier, dass nicht Paulus der Grund ist. Dieser Ausdruck betrifft die Grundlegung für die Lehre des Neuen Testaments. Darin war er Baumeister. Und er war. Und er ist es noch heute, durch die Gnade Gottes, dass wir sein Wort in Besitz haben. Denken wir nur an den konstruktiven Brief an die Römer. Das ist ja Herrlichkeit Gottes, was uns da mitgeteilt ist, welcher nicht Menschen, sondern vom Herrn her ist dies geschehen, welche der Herr dem Apostel Paulus gab, den Grund für die Lehre des Neuen Testaments zu legen. Und das ist nach Epheser 2, Vers 20, die Grundlage der Apostel und Propheten. Das ist das. Wobei Paulus an erster Stelle sowohl als Apostel als auch Prophet gilt. Was ist eigentlich der Anlass dafür, dass er auch in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 8 von meinem Evangelium reden konnte, dass er den Grund der neutestamentlichen Lehre gelegt hat. Gewiss haben auch die anderen Apostel viele prophetische Aussagen bringen dürfen. Das ist unstreitig. Aber der erste Apostel und Prophet des Neuen Testaments ist und bleibt Paulus. Er hat ja die Hälfte der neutestamentlichen Briefe geschrieben. Der Heidenapostel gehörte zu den Bauleuten, die den wichtigsten Stein aller Steine erkannt hatten. Den wichtigsten aller Steine erkannten. Christus war dieser wichtige Stein. Und Paulus hat ihn deutlich erkannt. Was aber das geistliche Haus betrifft, so hatte er, wie geschrieben steht, mehr gearbeitet als alle anderen. 1. Korinther 15, Vers 10. Kein Wunder, dass der Heilige Geist ihm den Titel Baumeister zubilligt. 1. Korinther 3, 10. Geschwister, wir leben heute in der Zeit der Großmannssucht. Eine Sucht. Man redet in Verbindung mit Sucht auch Suchtgefahr. Man wird erst süchtig, wenn man in eine Gefahr jener Sucht eingetreten ist. Nichts gegen die beruflichen Stände in unserer Arbeit. Aber es ist dem Herrn ein Greuel, wenn wir aus unserem Glaubens- und Geistesleben Titulierungen austeilen, die wir uns durch Werksleistung verschaffen wollen, da ein Doktor, ein Professor zu sein. Tja, ich will dir kein Urteil fällen. Ich sage nur, was Gräuel in den Augen des Herrn ist. Es steht ausdrücklich geschrieben, dass einer Meister ist. Und ihr alle seid meine Jünger. Und da heißt nicht, etliche davon kriegen noch einen sich selbst gebrauten Titel, der im Himmel Anerkenntnis findet. Das ist Fleischeswerk. Das ist ein Zerreißen der Einheit des Christus, seiner Glieder. Das ist Spindisieren. Wie mag uns der Herr da sehen? Welche Neigungen haben wir in unseren Herzen überhaupt zu solchen Dingen? Letztlich, ich sage letztlich, sind alle Menschen Bauende. Die allermeisten bauen auf Holz, Heu und Stroh. Wissen wir. Darum haben sie auch die größte Zahlenüberlegenheit, die Verlorenen. Wenn der Tag des Gerichtes unserer Werke ist, wird das alles verbrennen. Dann stehen sie nackt, auch ohne Unterhosen da. Bauen wir im Willen unseres Gottes. Das ist die Wertschätzung der heiligen Schrift. Gold, Silber, kostbare Edelsteine. Das sind die glaubens- und geistesverbundenen Dinge mit unserem Herrn Jesus. So wird das Feuer keine Macht daran haben. Und unser Werk bleibt dann lohnes verbunden bis in alle Ewigkeiten der Ewigkeit. Die Bibel sagt, dass solche Lohn empfangen werden. Noch ist nicht Lohntag. Heute ist Arbeitstag. Heute sind wir auf dem Arbeitsfeld tätig. Aber nach Abschluss und Wiederkommen unseres Herrn findet der Lohnestag, das ist allgemein so in allen Ländern, in allen Erdteilen,
dass man einen Tagelöhnersgeld nicht eine Woche vorher ins Haus schickt, sondern erst muss er arbeiten und dann bekommt er sein Geld, so steht es auch geschrieben. Wir haben wieder erlebt, wie viele Millionen Menschen in der östlichen Region vom Sozialismus enttäuscht worden sind. Warum denn das? Weil Sozialismus Heu ist. Diese Tatsache und Wahrheit darf man heute ohne Gefahr in der einzigen DDR sagen. Sie hatten lediglich auf das Vergängliche gebaut. Und jeder, der nicht mit seinen Sünden zu Christus kommt, baut auf das Vergängliche. Sein Werk wird verbrennen. Wer mit seiner Sündenlast nicht zum Heiland gekommen ist, baut vergeben in diesem Leben. Das muss schlimm sein, wenn sie vor dem großen weißen Thron stehen und wissen, mein Leben war vergeben. Ich möchte jeden, ich kenne nicht alle, die hier sind, obwohl ich sie bald alle kenne, möchte ich jeden zurufen, der hier noch nicht gekommen ist. Bitte nicht meinetwegen nicht, du kannst schon verloren gehen. Die endlose Ewigkeit im Feuersee zu, ich bin auch da nicht neidisch, ich habe auch damit nichts zu tun. Aber ich möchte jeden herzlich bitten, lass dich erretten, wenn du nicht weißt, wie es zu machen ist, sprich hier irgendwie einen Bruder an. Sonst baust du in deinem irdischen Leben vergeblich. Die wir aber dem Herrn gehören, lasst uns Hand anlegen an dem Werke, wo Christus Eckstein ist. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus. Wir können nur in Verbindung mit unserem Herrn bauen. Und auch dann ist er der Bauende. So sagt es sogar Salomo in Psalm 127, Vers 1. Wenn Jehova das Haus nicht baut, vergeblich arbeiten daran die Bauleute. Was sagt die Bibel? Vergeblich. Wir Menschen haben die Möglichkeit zu bauen. Bauen wir ohne Gott, dann bauen wir uns selbst. Nämlich genauso, wie es in 1. Mose 11, Vers 4 heißt. Dort steht geschrieben, wohlan! Wir könnten auch sagen, zum Wohl, ne? Bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche. Das ist Selbstbauen. Bauen ohne Gott. Bauen wir aber mit unserem Herrn, ist unsere Arbeit nicht vergeblich gewesen. Ob wir viel, mittel oder wenig gearbeitet haben, dann ist die Arbeit nicht vergeblich ewiglich. Es entspricht aber dem Willen des Herrn, dass wir Erretteten an seinem geistlichen Haus als Bauende oder Mitbauende gefunden werden. Darum kommt die Frage auf uns zu, wird der Herr und wie wird der Herr uns als solche Bauende erkennen? Amen.